Willkommen bei Bahnhofskino.
Ach, Scheiße.
Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 163 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
Hallihallo.
Ja. Heute Abend geht's um Macho Man und Hellboy, aber genug zu uns. Das war der Schenkelklopfer, den ich angekündigt habe.
Der war super, ja. Ja.
Aber über welche Filme reden wir eigentlich heute Abend? Ja. Ha. Und jetzt versandet der Gag so langsam im... Im triefigen, tranigen Tal der Trauer.
Oh wei, auch das noch. Eine Alliteration.
Ja. Ja. Es geht um Macho Man, Harte Fäuste aus dem Jahr 1985, dem oberfränkischen Actionkracher von Alexander Titus Bender. Und zum zweiten sprechen wir heute Abend über Hellboy, dem ersten Teil von bis dato zwei Teilen an Comic-Verfilmung nach den Vorlagen von Mike Mignola. Und der Regisseur heißt Guillermo del Toro. Hallo. Ein alter Bekannter, den wir auch schon ein, zwei Mal im Podcast hatten.
Ja, immer wieder gerne.
Immer wieder gerne. Mhm. Das wird ein auf jeden Fall sehr schlagkräftiger, alkoholgetränkter, lustiger Abend. Und ich kann jetzt schon mal vorwegschicken. Ich hatte, wir haben eine Menge schöner Klopper und Reißer gehabt in den letzten Wochen, aber ich hatte selten so viel Spaß wie bei der Vorbereitung auf den heutigen Abend.
Auf jeden Fall. Ich bin wirklich erstaunt, dass der bis hierhin, also gerade Macho Man, so an mir vorbeigegangen ist, weil das dürfte der eigentlich gar nicht. Der ist so, ich hatte eine diebische Freude damit und dachte irgendwie bei mir eigentlich, das ist so ein ganz hervorragender Vertreter dieser Form von Videothekenkunst, den darf man eigentlich auch gar nicht anders sehen als irgendwie mit Bildfehlern und Tracking-Problemen und verschobenen Farben und all das und ausfallendem Ton. Das gehört irgendwie einfach dazu. Genauso wie, keine Ahnung, Chips und eine Kiste Bier.
Ja. Definitiv, glaube ich auch. Wir haben ihn, glaube ich, in der denkbar schönsten Form gesehen und Hellboy habe ich dann dafür hochauflösend gesehen und das war auch eine schöne Überraschung für mich dazu, aber später ein bisschen mehr, weil ja, beide Sachen sehr schön. Beginnen tun wir allerdings mit Macho Man und der soll nicht zu verwechseln sein mit dem Christian Ulm Film gleichen Namens, der vor ein paar Jahren rauskam. Hat damit rein gar nichts zu tun. Wir reden jetzt über echte Kerle. Nämlich über den ehemaligen, ist er Fliegengewicht oder Leichtgewicht?
Leichtgewicht.
Box-Weltmeister oder Deutscher Meister? Weltmeister, glaube ich sogar.
Ja.
René Weller.
Und der war tatsächlich man kann über ihn sagen, was man will, aber als Boxer war er nicht schlecht. Ich hatte mich vorneweg ein bisschen informiert und von 55 Kämpfen hat er 52 gewonnen und zwei waren unentschieden und nur einen hat er verloren.
Ich glaube, das ist eine bessere Quote als Rocky, oder?
Ja, der hat ja sowieso nur gegen Apollo Creed gekämpft oder
Nein, das stimmt
Ivan
doch
Drago.
Ach, du hast einfach, Ivan Drago, ja. Du hast einfach die späteren Teile nicht verfolgt da. Da hat er auch noch andere Gegner. Aber
auch mit so schönen Namen.
Genau, so einen schönen Namen hat er nicht gehabt wie René, der schöne René. So habe ich ihn kennengelernt. Ich bin, einfach ein paar Jahre zu jung, um so, glaube ich, seine Hochzeit noch miterlebt haben zu dürfen. Für mich war er dann schon eher so, ich möchte nicht sagen, die Witzfigur oder der Treppenwitz der Boxgeschichte, aber er war schon mehr so der Typ, der dann irgendwie im Dritten in irgendwelchen Interviewsendungen auftauchte mit der Tonalität, was macht eigentlich René Weller? Und er hatte dann immer noch seinen schönen Mini-Pli, aber seine Boxkarriere war eigentlich ziemlich vorbei in dem Moment, in dem ich begann, ihn wahrzunehmen, so in den späten 80ern, frühen 90ern. Na gut. Und er hatte auch immer, glaube ich, wieder so ein bisschen rechtlich so seine Problemchen. Unter anderem, glaube ich, sogar mit Macho Man, dem Film selbst, dessen Release er versuchte zu verbieten oder stark einzuschrecken Anfang der 90er, als er, glaube ich, sogar einklagen wollte, alle Filmkopien zu vernichten. Weil er peinlich berührt war ob seines Auftritts, was ich gar nicht verstehen kann.
Nee, überhaupt nicht, nein, ganz im Gegenteil. stolz sein sollte er. Was er aber wohl geschafft hat, war die, ich glaube, sie nennen es Erotik-Szenen. Was ich alleine schon echt gewagt finde, aber genau das wollte er wohl rausgeschnitten haben aus späteren Veröffentlichungen.
Ja. Ich weiß nicht, sie sieht gut aus. Also muss sich nicht schämen. Niemand muss sich schämen. Auch nicht Peter Althoff, den wir natürlich nicht verschweigen wollen, der, glaube ich, ein Jahr später dann deutscher Kickbox-Meister wurde, aber auch schon eine große Nummer war eben im Sportgeschäft mittlerweile. Eine Personenschutzagentur hat, Promi, quasi Promi-Leibwächter auch ist.
Okay.
Sehr, sehr gut im Geschäft. Bia Fiedler spielt mit, ehemaliges Playmate. Ja. Ich glaube, ja. Juni 77 habe ich mir irgendwo notiert. Playmate des Monats.
Das mag sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, der Name war mir natürlich durchaus ein Begriff, aber ich musste auch nachgucken und stellte fest, dass ich sie tatsächlich kannte aus so zeitlosen Klassikern wie Sunshine Reggae auf Ibiza. Und den Eis am Stiel Film.
Ja. Das ist wahrscheinlich so ein Gefühl, was viele eilen wird, wenn sie den Vorspann des Films sehen und Bea Fiedler man sieht die erste Einstellung von Bea Fiedler, dass man denkt, die kenne ich doch, die beiden kenne ich doch. Das ist einer der ersten vielen großen Momente des Films, aber bevor wir über.
Oh ja, ich meine, gleich die erste harte Konfrontation von René, der Dauerwelle Weller, mit seiner Popelbremse und der Fukuhila und den wie gefährlichen Drogendealern, die Bea Fiedler an die Nadel bringen wollen, fies wie sie sind und wie man das offenkundig so in den 80ern gar mal machte in Nürnberg. Das nebenbei erwähnt, ne? Der einzige Actionfilm, der jemals in Nürnberg gedreht wurde. Jedenfalls großartige Beleidigung. Der Oberdrogendealer Heini nennt René Weller du Schnulli. Ja. Da habe ich mich sehr gefreut. Du Schnulli fand ich ein super Wort.
An Macho Man ist vieles super. Ich muss die UFDB-Inhaltsangabe vorwegschicken. Und ist eine der guten Inhaltsangaben. Ne? Sie bringt relativ kurz auf den Punkt, glaube ich, auch so ein bisschen die Tonalität des Films und was den Film ausmacht. Nämlich ist relativ kurz und knapp gehalten und lautet folgendermaßen, geschrieben hat sie Black Lion. Und sie lautet da der Boxweltmeister Dani Wagner. Im Film auch gerne im Wechsel Danny, Daniel und Dani genannt. Da war man sich wohl nicht so ganz einig. Der Boxweltmeister Dani Wagner rettet in Nürnberg die junge Sandra, gespielt von Bea Fiedler, aus der Gewalt von drei Drogendealern, die gerade dabei sind, sie mittels eines Gratisschusses süchtig zu machen. Nach dem Überfall auf eine Bank macht er sich mit seinem Freund Andreas, gespielt von Peter Althoff, dem Besitzer einer Karateschule und selbst durchtrainierter Karatekämpfer, auf Gangsterjagd. Beide lassen natürlich ordentlich die Fäuste sprechen. Und das war's. Das ist gut.
Ja, das ist, wie Sie sagen, ich persönlich finde das gerade spontan besser zusammengefasst, als der Film es vermochte.
Ja.
Ja. Und, weil, Sie sagen, eine stringente Handlung zu erzählen, ist die Sache des Films nicht.
Ja, der Film weiß, dass seine Reize offensichtlich nicht in der, im ausgefeilten Plot liegen, sondern eher so, in schlagkräftigen Argumenten. Und das zeigt er eben auch gleich zu Beginn mit dieser wunderschönen Eröffnungsmontage. Ich fand den Vorspann sehr, sehr schön. Ich bin normalerweise kein großer Fan davon, quasi schon so eine Best-of-Montage der Highlights, die einen dann später im Film erwarten, so zu zeigen. Aber hier hat tatsächlich ganz gut gepasst, weil man hat eben so auf den Punkt gebracht, was auch die Charaktere ausmacht. Also René bzw. Dani ist Boxer, Peter ist, beziehungsweise Andreas ist Karatemeister und Bea Fiedler ist eben, kommt aus der Dusche.
Ja, in der Tat. Ich dachte auch so bei mir. Also ich glaube, neben dem Vorspann oder dem Intro oder wie man es nennen möchte, von Conan dem Barbar, einer der schönsten Arten, innerhalb von 2-3 Minuten auf den Punkt zu bringen, worum es in dem Film geht.
Womit fangen wir eigentlich an? Wie immer so die Frage, wenn wir über diese Art von Film reden. Diese
Art. Ich war schon mittendrin, dachte ich.
Ja, Ja, im weitesten Sinne. Was fandest du besonders schön? Also mir fällt ein, möchte ich mal so als erstes in den Raum schmeißen, überhaupt die Garderobe, die sehr ausgefeilt ist. Und selbst für 1985er Standards wahrlich keine Hochzeit modischer Kunst. Selbst für 1985er Standards sehr gewagt. Es sieht alles eigentlich eher so aus wie...
Es sieht ein bisschen aus wie die ausrangierte Garderobe von Adriano Celentano. Das meine ich völlig ernst. Sieht alles ein bisschen aus wie italienisches Zeug von End 70er, Anfang 80er, aber eben eher so in einer Disco Laufstegnummer oder sowas in der Richtung. Sehr viel, sehr alles sehr bauschig, sehr puffärmlich und ganz viele Kragen. Gerade René Vellers Garderobe sieht eben ehrlicherweise ein bisschen aus wie, als wäre er gerne ein Pimp auf der Reeperbahn.
Ja, absolut. Ich dachte auch, das passt wirklich in sowas wie, ich meine, nicht umsonst heißt der Lieblingsluft von Dani Superfly. Und genau sieht der eben auch aus.
Ja, genau. Ja, absolut, absolut richtig. Die meisten von denen haben dazu eine Haarpracht, die ich eben gerade schon versuchte, zumindest einigermaßen zu umschreiben, aber ich glaube, es ist mir nicht so ganz gelungen, weil das spottet nämlich tatsächlich jeder Beschreibung. Ich meine, der Trainer, beste Kumpel von Andreas, also dem Karate-Meister, sieht so ein bisschen aus wie die dünnere Variante von Achim Menzel. Die haben alle wirklich fiese Schnurrbärte und nur die wenigsten können damit umgehen, habe ich so das Gefühl. Weil es gibt ganz, ganz wenig Männer, die wirklich mit dem Schnurrbart gut aussehen können. Ehrlicherweise fällt mir spontan erstmal nur Tom Selleck ein. Aber das, was die da so alles über zwischen Nase und Oberlippe haben, das ist wirklich absurd. Ja? Und alle irgendwie gerade mit so einem merkwürdigen Föhnwellen. Ehrlicherweise dachte ich bei vielen von den Leuten, dass sie ein bisschen aussehen, als seien sie direkt aus dieser holländischen Comedy-Reihe New Kids gestolpert. Und das ist eigentlich ist das eine Mode, jetzt widerspreche ich mir in gewisser Weise vielleicht ein bisschen selber, weil ich gerade sagte, Italien Anfang der 80er oder so. Aber ehrlicherweise sahen sie alle eher ein bisschen aus wie das, woran ich mich erinnern kann, aus so 90er Talkshows, so Schreinemakers Live und sowas. Mhm. Von daher waren sie vielleicht, zumindest in ihrer eigenen Überzeugung, ihrer Zeit weit voraus, weil die einzigen Leute, die so aussehen, wie halt Leute zu der Zeit wirklich aussahen, sind im Prinzip die Gäste der von dir gerade erwähnten Disco Superfly, inklusive den brechtanzenden Mitgliedern von Autobahn oder wie auch immer, diese schwarz gekleideten Tänzer, diese ganzen New Wafer. Oder eben auch ehrlicherweise Captain Hollywood, der die Sache übrigens ziemlich cool macht in dem Bio erwähnt. Das ist eine sehr, sehr coole Szene gewesen, wie ich fand.
Ja. Ich finde, man muss dazu sagen, ich glaube, der Einzige, der sich wirklich so extrem flamboyant, extravagant, kleidet, ist auch wirklich René Vella. Die anderen sind einfach nur, möchte man sagen, einfach ein bisschen nach unseren heutigen Maßstäben wahrscheinlich schlecht gekleidet. Wobei ich da eben auch teilweise nicht wirklich klar war, was da so die Beweggründe waren, dahinter bestimmte Menschen in bestimmte Klamotten zu stecken. Zum Beispiel der Kumpel von Andreas, den du gerade erwähnt hast, der steckt als dieser Banküberfall, als die beiden, Andreas und Dani, diesen Banküberfall vereiteln, in diesem viel zu großen Puma-Trikot. Ja. Von dem ich dann irgendwie gemutmaßt habe, vielleicht haben die hatten einen Werbedeal mit Puma.
Da fange ich aus. Ja.
Die mussten dann unbedingt irgendwie so ein Mäntelchen an ihm anziehen, so ein Leibchen, was irgendwie bis zu den Knien reicht, mit einem riesengroßen Schriftzug darauf, mit dem er dann
durch die Gegend rennt. Es geht ja noch weiter als das, ne? Weil der gesamte Karate-Club hat irgendwie Puma-Klamotten und die ganzen Boxer rennen alle in Adidas rum. Mhm. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass es auch eine regionale Sache ist.
Ja.
Wie Nürnberg und so. Nürnberg ist übrigens eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich fand nur nicht unbedingt, dass sie sich wirklich ernsthaft für harte Fäuste und Verfolgungsjagden so richtig eignete.
Ja, man sieht nicht viel von Nürnberg. Also man sieht irgendwie, glaube ich, Dani und heißt sie Sabrina? die Figur, die von Bea Fiedler gespielt wird. Ich glaube, einmal an der Nürnberger Stadtmauer oder an der Schlossmauer entlangfahren. Mm. Aber viel sieht man von Nürnberg tatsächlich wirklich nicht. Also die Ecken, die man sieht, zum Beispiel die Bank, die dann ausgeraubt wird und was eben noch Dani und Andreas vereiteln können. Mm. Keine Ahnung, wo die sich befinden. Auf jeden Fall nicht an einem der schönsten Fleckchen Nürnbergs. Und auch die Action-Sequenz, der wir da Zeuge werden, die ist nicht die allergrößte. Vor allem dann nicht, wenn man schon diese Schrottkiste von altem Opel da ins Bild rollen sieht, die schon komplett verbeult ist und offensichtlich schon so 3 oder 4 Takes hinter sich hat, in der dieser Crash geübt wurde, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Aber das macht ja auch mit so den Reiz des Films aus. Das ist eben so das ganz Besondere, finde ich, an Macho Man, ungleich zu vielen anderen Filmen, über die wir auch teilweise hier schon gesprochen haben, inklusive Django Nudo, die einfach, wenn jetzt die Synchronisation nicht wäre und die Nachbearbeitung, eigentlich ein komplett wertloser, komplett langweiliger Film wäre, ist eben so Macho Man durch seinen sehr herzigen Dilettantismus eigentlich schon wieder so ein richtig wunderschöner Film geworden.
Tatsächlich ist er ehrlicherweise, also abgesehen von den sehr zweifelhaften Fähigkeiten der Schauspieler, und die, wie soll ich sagen, die Aufwertung durch die sehr, sehr guten Synchronsprecher, ist ja aber tatsächlich gar nicht mal wirklich schlecht gemacht. Mhm. Er hat zwar so ein paar Momente, also ich habe das Gefühl, der Alexander Titus Bender, wie der Regisseur heißt, hat glaube ich nur 2 Filme gemacht, wenn ich richtig informiert bin, hatte so seine Probleme mit engen Räumen, in denen viele Leute sind. Alles andere sieht gar nicht so schlecht aus. Der hat tatsächlich ganz interessante Einfälle auch durchaus. Auch seine Kameraleute sind gar nicht so verkehrt. Das hat alles, also es hat durchaus einen gewissen, ich möchte mal sagen, so einen durchaus soliden Fernsehstandard. Also wir reden hier nicht von irgendwie Filmfans, die mit ihrer Super 8 Kamera irgendwie in der Hand selber irgendwie was gedreht haben. Weil das sind durchaus Leute, die Ahnung haben und auch durchaus ein bisschen was vom Schnitt zum Beispiel verstanden und so. Das ist alles, der Film sieht nicht irgendwie dilettantistisch aus durch seine Machart. Mhm. Ja, ich glaube, es sind dann eher so andere Dinge, die da eben eher zu finden. Keine Ahnung, wie was habe ich mich über den Arzt gefreut? Dr. Fischer mit dieser überkämmten Halbglatze und den restlichen Haaren über den Ohren, der eine Viertelstunde Screentime hat und nichts tut.
Der sogar im Vorspann gezeigt wird, ja.
Richtig, ja, aber dafür erfahren wir dann eben beispielsweise, wie er irgendeine seiner Patientinnen behandelt, die für die Story keinen Belang hat. Mhm. Aber man weiß genau, welche Medikation sie nehmen soll und wann sie wieder den nächsten Termin machen muss.
Ja, der Film hat seine liebe Mühe, auf die 80 Minuten zu kommen, die er läuft, muss man sagen. Also was da an relativ langen dauernden Sequenzen, die ja letztendlich für die Handlung keinerlei Gewicht haben, eingefügt wird und wir irgendwie Zeuge dessen werden, ist schon beachtlich. Inklusive dieser Breakdance-Einlage, die dann irgendwie so zur Halbzeit des Films kommt. Wo der Film dann einfach mal stoppt für 3-4 Minuten, um uns einen Herrn, der sicherlich sehr begabt ist, auf der Tanzfläche dieses Superfly-Clubs zu zeigen, der da eben, Was macht der da eigentlich? Ist das Pantomime? Nein, das ist Breakdance.
Das ist Breakdance, das ist eine Form des Breakdance, ja. Sieht ein bisschen aus wie der Roboter oder so, oder ja, natürlich ein bisschen Marcel Marceau. Oder sowas. Mhm. Aber ich glaube, das ist durchaus eine coole Sache gewesen. Also ich erinnere mich auch durchaus noch, dass Captain Hollywood vor der Zeit mit dieser Dance-Combo so als Vorzeige-Breakdancer in Deutschland gehandelt wurde. Weiß nicht, Formel 1 und so war und was nicht alles.
Mhm. Ja. Vielleicht reden wir ein bisschen über das Drehbuch des Films, über die Geschichte, über die Dialoge. Ja, es ist wirklich schwierig.
Willst du dir wirklich wehtun, ja?
es gibt so ein paar Drehbuchschwächen. Einige entpuppen sich dann später als Stärken, weil sie einfach so schon gewisser Weise, in gewisser Weise, auf abstrakte Weise amüsant sind. Zum Beispiel, wenn einfach René Weller, also Dani, Biafila da vor den Drogenpushern rettet, die ihn eben beleidigen mit du Schnulli. Und sie eben ihr Herz darüber ausschüttet, dass man irgendwie ihre Freundin entführt und missbraucht habe und auch sie jetzt irgendwie zum Drogenkonsum zwingen sollte und irgendwie ja. Danny nichts Besseres einfällt, als zu sagen, ah, ich will dich wiedersehen, Baby.
Ja, und fängt an, sie zu knutschen, ja.
Ja, ja. Mhm. Sehr amüsant fand ich auch, um zu symbolisieren, dass eben da irgendwie eine reiche Kundin wartet auf Andreas, sie aus Düsseldorf kommen zu lassen, was ich sehr schön finde. Und sie so einfach in palastgleichen Umgebung so zu zeigen, so zwischen samtenden Bettdecken und Vorhängen, ja, genau, herumstellen und sagt, mein Name ist Lisa Roth aus Düsseldorf, ich möchte Privatstunden buchen.
Genau.
Das fand ich auch sehr schön.
In Nürnberg, ja, schön. Ja, ja, ja.
In Nürnberg natürlich, ja, klar, ist ja um die Ecke. Ja. Und es gibt so ganz viele Momente, die so ein bisschen wehtun, dann auch irgendwie wiederum schön sind. Ganz schön fand ich auch, ich weiß nicht, wer das ist, wenn der Bruder der Sprechstundenhilfe von Dr. Fischer anruft und versucht seiner Schwester zu erzählen, dass ihre beste Freundin gerade durch den goldenen Schuss getötet wurde und er ewig um den heißen Brei herum.
Ja, so. Komm zum Punkt, Junge.
Ja, was ist los? Ach, du weißt du. So und so hat mich heute Morgen angerufen und ich bin hingefahren. Auf dem Weg habe ich noch ein paar Brötchen gekauft. Ohne diese ganzen Momente wäre der Film wahrscheinlich um die 34 bis 36 Minuten lang.
Ach, bestenfalls, ja, ja. Ich meine, was ja gerne mal gesagt wird, dass die schauspielerische Leistung auf Pornoniveau ist. Mhm. Absolut richtig im Übrigen, weil es gibt so ein paar Momente, gegen Ende, wenn dann eigentlich die Geschichte ist eigentlich vorbei, mehr oder weniger zumindest, aber irgendwie können sie sich nicht so richtig trennen von ihren Figuren und sie müssen dann irgendwie sich noch irgendwie in der Kneipe treffen und irgendwie an den Getränken des jeweils anderen rumnuckeln und da dachte ich auch, Ich dachte so spontan irgendwie, jetzt gibt's einen flotten Vierer oder so.
Ja, die Zuneigung der Figuren zueinander, insbesondere der Männer zueinander, ist sehr, 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 sehr ausgeprägt. Insbesondere umso verwunderlich oder vielleicht gar nicht verwunderlich, dass halt immer betont, wie verdammt nochmal heterosexuell sie sind. So, ach, du triffst dich heute Abend wieder mit der Alten. Nehmen sie nicht zu hart ran, ja. Und du so, ja, ich auch. Und dann aber gleichzeitig wieder so gepaart mit Szenen, in denen Andreas ganz, ganz, ganz schwärmerisch von Danis, weiß nicht, durchtrainierten Körper und irgendwie sportlerischen Fähigkeiten redet. Ja. So, oh, der hat schon was drauf. Also, hast du den gesehen? Ein toller Kerl. Also, nicht schlecht.
Ja, ja. Meine bessere Hälfte sagte an dem Moment, das sei wohl vertraglich irgendwie so festgeschrieben, dass wir alle permanent über René Weller schwärmen müssen.
Ja, wirklich schön fand ich auch, das ist auch wieder nur so ein Detail und vielleicht fällt es den meisten Menschen gar nicht auf, aber ich dachte wirklich, da kommt jetzt noch was und da kam dann einfach nichts, aber das hat die Szene auch so liebreizend und lustig gemacht, war diese Krankenwagenfahrt von Andreas zu Dr. Fischer, die mit so Actionmusik unterlegt war.
Ja, 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 ja.
Dieser Krankenwagen, der dort mit weniger als 30 Stundenkilometer durch Nürnberg fährt.
Ja.
Dazu dum 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 dum. Und du denkst, was kommt da? Die schmeißen den gleich in Einzelteilen aus dem Wagen, weil er wahrscheinlich, weiß ich nicht, ihm irgendwie alles abgefallen ist auf der Fahrt. Aber nee, dann wird er reingetragen der Praxis und Dr. Fischer sagt, ach komm hier, nimmst du ein Tablettchen und heute Abend gucken wir, wo wollen sie hin? Zum Boxkampf, ne?
Richtig, genau, ja. 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 Das ist so unmotiviert.
Ja.
Genauso wie sie zum Beispiel auch sehr schön der große Kampf, der entscheiden soll, was nun besser ist, Karate oder Boxen, der übrigens nicht besonders gelungen ist. Echt schöne Sequenz. Da gibt es andere, die sind deutlich besser. Ich finde zum Beispiel die Prügelei die anschließende Prügelei in der Bar finde ich durchaus nicht ungelungen. Ja?
Ja, über die wird immer so viel hergezogen. Also wenn Leute den Film zitieren oder so Lieblingsthemen schreiben, irgendwie wird die Szene immer so als lächerlich dargestellt. Ich meine, natürlich ist sie komisch, aber sie ist nicht inkompetent inszeniert, wie du schon sagst. Also schon gut gemacht. Also dafür, dass sie eben nur irgendwie 20 Quadratmeter für eine Prügelei zwischen 20 Menschen haben.
Ja. Und wenn wir weiterhin davon ausgehen, dass es vermutlich keine professionellen Stuntleute waren, sondern einfach ja irgendwelche Leute aus der Karateschule oder sowas, ja, würde ich jetzt mal schätzen. Also ich fand das hatte sozusagen Hand und Fuß. Fand das okay, ehrlicherweise. Ich meine ein bisschen klischeebeladen natürlich mit diesem riesengroßen Bomber-Heini da, der eine einsteckt nach der nächsten und einfach keinen Schmerz fühlt, bis er dann irgendwann einen Vorschlag kommen auf die Rübe bekommt. Aber dennoch, nein, ich fand das mit eins der Highlights, möchte ich sagen, gerade in dem, was der Film halt machen möchte, nämlich eben halt tatsächlich ein Actionkracher zu sein.
Ja.
Ansonsten wollte ich eigentlich gerade sagen, eben genau dass der Kampf eben so unvermittelt abgebrochen wird zum Beispiel. Hatte mich auch sehr verwirrt.
Mhm.
Als hätten sie irgendwie, ich weiß nicht, entweder hatten sie einfach nicht den Mumm, da irgendwie ein aussagekräftiges Ende für diesen Kampf zu finden, bei dem die beiden Egos vielleicht nicht gekränkt worden wären. Oder, das war die andere Variante, die mir so durch den Kopf ging, vielleicht haben sie einfach den Raum zu lange gebucht und mussten da raus.
Mag beides sein, ja. Es ist mir gar nicht so aufgefallen. Also ich finde auch gerade, der Film hat zum Ende so ein bisschen holprige Dynamik, Erzählweise. Ich weiß nicht, wie ich es benennen soll, aber er wird irgendwie, während viele Szenen zu Beginn des Films sehr breit und ausgewälzt wirken, einfach um auch die Handlung auf das notwendige Minimum vielleicht von irgendwie 80 Minuten zu strecken, wirkt dann gegen Ende vieles sehr, sehr schnell und
undurchdacht.
Unabgeschlossen, ja. Also auch das Ende ist sehr, sehr plötzlich. Das Ende ist sehr, sehr schön, aber.
Ja, und du hattest im Übrigen das irgendwann mal als Foto gepostet bei uns auf der Facebook-Seite, oder?
Ja, ich glaube, ich hatte es mal als Titelbild bei mir.
Ja, mein Profil. Ja.
es ist eine der wahrscheinlich schönsten abschließenden Einstellungen der Filmgeschichte.
Ja. 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 Da kann sich sogar das A-Team noch ein, zwei Scheiben von abschneiden.
Absolut. Also wenn Peter Althoff eins zeigen darf in dem Film, dann ist es, was er für einen tollen Split machen kann und was für einen tollen Highkick machen kann. Also
ja. Und ganz ehrlich, also
da ich kann ich das nicht.
Nein. Und ich habe mich auch durchaus ein kleines bisschen beeindruckt gezeigt von der Trainingssequenz, die zwar ehrlicherweise wie der Rest des Films auch nirgendwo hinführte tatsächlich, aber also wenn die beiden zeigen, wie sie eben sich auf den Kampf vorbereiten, der im Übrigen am selben Nachmittag sein soll, dachte so bei mir, warum verausgaben die sich eigentlich jetzt schon? Das sah schon gut aus.
Also hochrechne ich ja. René Weller, hast du ja bereits erwähnt, kommt nicht schlecht weg in dem Film. Tatsächlich wird er irgendwie nur umschwärmt und gelobt für alles, was er tut und ist schon so ein bisschen auch der Held des Films. Man muss aber sagen, wirklich Peter Althoff, unser Kickboxer, Karatemeister, hat eine fast gleichwertige Rolle und ist auch, ich möchte nicht sagen, schauspielerisch in irgendeiner Weise besser. Er ist ähnlich schwach, also vor allem, wenn er sich dann verletzt und sagt, das tut weh.
Ja, aber ja.
Er ist immerhin, ich weiß nicht, er hat so ein bisschen coolere Rolle rückblickend, weil er irgendwie auf den ersten Blick natürlich nicht so cool ist, sondern eben eindeutige Schwächen hat. Aber das macht ihn eben auch so ein bisschen sympathischer und zugänglicher, dass er eben auch zum Beispiel sagt, hier kommt mal hier Schüler, ich führe euch mal was Tolles vor mit meinem Lieblingsschüler. Und dann machen sie so ein bisschen Showtraining, was dann damit endet, dass er sich eben, klemmt er sich einen Nerv ein oder sowas?
Ja,
auf jeden Fall ganz schön blöd dasteht. Nämlich irgendwie von seinem Musterschüler eins, ja, sprichwörtlich in den Sack bekommt, nicht wortwörtlich, aber so sowas Ähnliches und dann eben umfällt und sagt, oh, das war's, nee, vorbei, Schluss. Ist schon sympathisch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich finde, er hätte sich verkneifen können, der Lisa Roth aus Düsseldorf auf den Hintern zu hauen. Oder war's Sandra Petersen? Ich weiß nicht genau. Einer von den beiden dachte so bei mir, das hätte ich jetzt gerade nicht gebraucht.
Ja, ich glaube, ich habe auch Sandra vorhin Sabrina genannt. Das ist
ja. Es ist auch nicht so weiter schlimm, ehrlicherweise.
Ja, genau. Es ist, wir reden öfter mal über schwache Frauenrollen und auch Macho Man macht sich, wie auch der Titel vielleicht schon andeutet, da nicht gerade, ist nicht gerade berühmt für seine starken Frauenfiguren.
Nein, aber jetzt ehrlich, das habe ich auch wirklich nicht erwartet, nein.
Nein, nein, nein. Sie haben eben andere Argumente in ihrer Bluse und darauf kommt es an. Ich habe teilweise das Gefühl gehabt, ich war mir nicht ganz sicher, ob die Filmemacher wirklich wissen, was sie da tun, ob sie wirklich jetzt daran gehen mit dem Ehrgeiz, wir machen jetzt einen deutschen Actionfilm, ist ja jetzt nicht gang und gäbe, weder heute noch im Jahr 1985 sowas wie einen richtigen Actionfilm aus deutschen Landen zu machen, oder ob sie auch gewusst haben, dass das, was sie da vor sich haben, also auch die Figuren vor der Kamera, die Schauspieler im weitesten Sinne, nicht wirklich dem gewachsen sind, was sie da tun wollen, zeigen wollen. Also der Film nimmt sich schon teilweise auch ein bisschen selber aus Korn. Also ich hatte das Gefühl, zum Beispiel, wenn Danny daneben Sandra erwacht und im Radio läuft plärrend laut Margaretes muntere Morgengymnastik. Ja. Dass sie schon mit einem sehr stark mit einem Augenzwinkern dabei sind.
Ja, ich glaube nicht, dass der Film irgendwie ich glaube nicht, dass er wirklich gewollt trashig ist.
Nein, nicht trashig, aber witzig.
Ja. Ich denke, das wollten sie durchaus sein, zumindest in dem Rahmen, den es ihnen möglich war. Ich glaube ja eher, dass René Weller einfach zu der Zeit ein angesagter Typ war. Mit dem konnte man, ne, der hat Schlagzeilen gemacht und er war, wie halt also rein als Boxer eben sehr erfolgreich. Er sah eben ehrlicherweise, Gott, du sagst das ja vorhin schon, der schöne René. Er hatte eben keine Blumenkohlohren, ja, und sah aus wie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das war schon durchaus eine, er war eine gewisse mediale Präsenz. Mhm. Ja, und ich glaube, damals wie heute ist dann einfach das Naheliegendste, mit dem einen Film zu machen.
Ja.
Ja. Ich meine, du musst eben kein guter Boxer sein, um sowas machen zu können. Es reicht schon, wenn du Daniel Kübelböck bist. wie gesagt, ich denke mal, das war halt so, glaube ich, der entscheidende Impetus. Und damals war das natürlich auch, ich meine, wir hatten 85 und die Art und Weise, wie wir den Film gesehen haben, zeigt das ja auch sehr, sehr deutlich. Eine alte holländische Videokassette. Das war genau der Markt, ja, der musste bedient werden. Die großen Firmen haben sich gescheut, dem Igitt Iba Medium Video ihren Klassiker Filmkatalog zur Verfügung zu stellen. Aber Leute wollten eben Videofilme gucken. Mhm. Und nicht immer nur das, was sie aus ARD und ZDF aufgenommen haben zum 25. Mal. Und dann wurden so eine Sachen eben runterproduziert und eben den Leihhäusern zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, das ist genau der Ansatz. Nicht mehr und nicht weniger.
Verzeih, ich nahm gerade einen Schluck. Ich hab mir Bayreuther Bier besorgt für den heutigen Abend.
Bayreuther
Hell aus der oberfränkischen Nachbarschaft von Nürnberg.
Na, immerhin.
Fast, ja.
Ja.
Streng nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut. Und es ist gelungen. Also ich finde auch Mission Accomplished. Macho Man macht wirklich Spaß und ich würde ihn keinesfalls allein aufgrund seines überragenden Unterhaltungswert irgendwo in eine Trash-Ecke stellen wollen. Dafür ist er einfach auch mit zu viel Herzblut gemacht und man merkt eben das auch. Man merkt ja ganz eindeutig, dass auch die Macher mit sehr, sehr beschränkten Mitteln zu kämpfen haben. Deutschland war und ist kein Land des Actionfilms und noch viel weniger als heute im Jahr 1985 und noch viel weniger als in Babelsberg oder Bavaria Filmstudios irgendwo in der oberfränkischen Provinz, also nicht Provinz, aber in Nürnberg. Dresde, weiß nicht, was sind die großen Nürnberger Filme der Filmgeschichte? Außer die Nürnberger Prozesse. Aber das wiederum wurde in einem Hollywood-Studio verfilmt.
Ja.
Ansonsten, ist Nürnberg eben Nürnberg. Da kommen sehr liebe Menschen her, ein paar davon kenne ich auch, aber.
Ich mag Nürnberg sehr gerne, aber wie gesagt, nein, eine Actionstadt ist es bestimmt nicht.
Und damals durften die Männer noch aussehen, alle wie John Holmes. Also, wie gesagt, wie du gesagt hast, dieser Schnauzbart, die meisten konnten ihn nicht tragen. Die meisten Männer sind eben nicht Tom Selleck oder Burt Reynolds.
Ja.
Aber da durfte man noch ungestraft rumlaufen wie John Holmes. So zumindest fand ich so der hier Toni aus, der Ober-Ober-Dealer.
Ja. John Holmes hatte, glaube ich, kürzere Haare, aber ja.
Ja, die waren kürzer bei ihm.
Ja. Ah, eine filmische Perle möchte ich es nennen. Ich glaube, mein Leben wäre ärmer, hätte ich diesen Film nicht gesehen. Ich hatte wirklich selten so viel Spaß wie gestern Abend beim Gucken.
Gut, dann wollen wir über Hellboy reden?
Ja, gerne.
Sehr gerne. Ich nehme ich auch sehr gerne. Und Hellboy ist so ein Film, den habe ich nicht mehr gesehen, zumindest nicht, soweit ich mich erinnern kann, seit er 2004 im Kino lief. Und ich habe an der einen oder anderen Stelle in letzter Zeit meine Superhelden- oder Comic-Verfilmung Müdigkeit bekundet und eigentlich gesagt, ich hab schon gar kein Interesse mehr, da noch irgendwas anzusehen, zumindest nicht zur Zeit. Und dann, als ich dann irgendwie im Bekanntenkreis fallen ließ, wir reden jetzt über Hellboy, begann Menschen um mich herum, mich zu belehren über den Film und über dessen Qualitäten und über die Qualitäten des Sequels. Und ich sagte, hey, ich war nicht immer so Superheldenmüde oder Comicverfilmung müde. Ich habe Hellboy damals gesehen, ich habe ihn sogar im Kino gesehen. Also so schlimm war es nicht. Ich habe ihn allerdings jetzt auch lange nicht mehr wiedergesehen, weil eben genau aus dieser Fatigue heraus, aus dieser, es ist irgendwie nicht so die Art von Kino, die mich noch so anspricht in den letzten Jahren. Und als du ihn vorgeschlagen hast, war ich okay bis mäßig begeistert, falls es nicht das ein und dasselbe ist. Aber nachdem ich ihn gesehen hatte, war ich wiederum hellauf begeistert.
Das ist schön,
das freut mich. Getan haben.
Auch hier Mission Accomplished. ich kann das natürlich überhaupt nicht von meiner Seite aus irgendwie sagen, weil es ist halt nun mal so. Ich meine, ich bin Comiczeichner und ich habe meine Magisterarbeit über Comicverfilmungen gemacht. Das ist einfach eine Sache, die so bald eben nicht aus meinem Dunstkreis verschwinden wird. Auch wenn ich natürlich durchaus, sagen wir mal, die aktuelle Entwicklung mit ein bisschen Zweifel mir ansehe und denke mir irgendwie, naja, vielleicht muss auch nicht wirklich alles verfilmt werden oder wenn, dann wenigstens doch so, dass es interessant bleibt. Oder ich sehe eben auch einige Fehlschritte bei dem Versuch, eben die Cash-Cow halt gerade zu melken. Hellboy gehört da nicht zu. Ja, ja, weil eben tatsächlich er ist natürlich genau in einer Phase entstanden, als außer den X-Men und den Spider-Man-Filmen nichts gab, was wirklich den Erfolg gehabt hätte, wenn man denke halt an zum Beispiel Daredevil mit Ben Affleck, der halt eben dieser Erfolg auch nicht beschieden war. Und so, und von daher, und es ist natürlich eben auch so, Hellboy ist eben einfach keine riesengroße Figur. Es ist eigentlich genau genommen wie Sin City oder von mir aus Spawn. Eigentlich eben eine Figur eines relativ kleinen Verlages, in diesem Fall Dark Horse. Und die haben halt ehrlicherweise mit Ausnahme von Die Maske damals kaum wirklich großartige Chancen gehabt, sich wirklich an dem Kuchen gütlich zu tun, den eben Marvel und DC auffahren.
Hey, hatte Dark Horse nicht damals schon die Conan-Lizenz?
Conan, glaube nicht.
Nee? Ich glaube,
Ich glaube,
ich habe so einen alten Bildband noch liegen. Bin mir nicht ganz sicher, wie alt er ist, aber der ist 2000, aber ich weiß auch nicht, welches
Jahr. Ich weiß es nicht. Es kann durchaus sein. Mittlerweile liegt Conan woanders, glaube ich. Aber Dark Horse hatte vor allem die Aliens und Terminator, Robocop und Predator Lizenzen. Und damit haben sie im Prinzip die ganzen anderen Sachen finanziert. Sie hatten zwischenzeitlich, glaube ich, Indiana Jones und ich glaube, sie hatten auch Star Wars. Aber eben genau das ist das Wichtige halt bei Dark Horse. Die Lizenzen, die sie hatten, haben im Prinzip die wirklich großartigen anderen Projekte finanziert. Jetzt Sin City gehört dazu, Mike Mignolas Hellboy gehört dazu, Matt Wagners Grendel zum Beispiel, eine meiner Lieblingsserien, aber auch so eine Sache wie, Usagi Yojimbo von Stan Takei? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er heißt, aber auf jeden Fall.
Das soll mich nicht fragen.
Ist ja egal. Jedenfalls, also sie haben halt ein paar wirklich, wirklich großartige Comics halt rausgegeben. Finanziert im Prinzip durch, naja, Lizenzmaterial, das eben mal mehr, mal weniger gelungen war. Und aber damit konnten natürlich keine Filme machen. Diese anderen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, das hat eben sowas wie Hellboy zu verfilmen, ist eben ein großes Risiko.
Ja. Ja,
weil wenn du Superman draufschreibst oder Batman oder von mir aus The Flash, also sagen wir so, dein Einspielergebnis kriegst du auf jeden Fall irgendwie raus.
Ja.
Das dürfte funktionieren, wenn schon nichts Besseres. Aber Hellboy,
also es schien zumindest damals ein kalkulierbares Risiko zu sein. Man muss ja schon vorweg schicken, es war halt schon eine Zeit, die schon so die, also das war 2 Jahre nach Erscheinen, glaube ich, von Sam Raimis ersten Spider-Man, war das 2002?
Ja.
Der ja bewiesen hatte, Superhelden, mit Superheldenfilmen kann man eine Menge Kasse machen. X-Men hatte das 4 Jahre vor Hellboy getan. Der erste X-Men-Film, ich glaube X-Men 2 war auch schon 2003 rausgekommen. Guillermo del Toro selber hatte sich auch mit Blade 2 auch bewiesen, zumindest als jemand, der fähig ist, sowas zu machen. Und ich meine, überhaupt die ganze Blade-Reihe hat eben auch bewiesen, dass quasi so die zweite Garnitur der Superhelden eben auch in der Lage ist, eine Menge Kohle einzuspielen, weil man ja, dann eben auch,
ja,
weil die auch weniger kostet.
Dass, ja. Mit der Einschränkung, dass natürlich kein Schwein wusste, dass Blade eine Comicverfilmung ist.
Ja. Da gebe ich dir recht, ja. Es war sicher von untergeordneter Wichtigkeit, ja. Absolut.
Ja, aber wie gesagt, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich ein kalkulierbares Risiko war.
Ich glaube, immer wenn ein Studio sagt, hier sind 100 Millionen, mach mal einen Superheldenfilm dann oder eine Comicverfilmung, dann denken das zumindest die Analysten.
Ja, das okay, gut. Mag sein. Aber es ist natürlich, es ist eben kein Garant für einen. Es ist schon mal gar kein Garant für einen wirklich guten Film, aber eben auch für einen erfolgreichen Film natürlich nicht. Ja. Und wenn du halt Ron Perlman zum Beispiel, hat jetzt in den letzten Jahren und nicht zuletzt durch Hellboy unglaublich an Profil gewonnen. Vorher war er, glaube ich, einer, sagen wir mal, dem großen Kinogänger nur sehr bedingt vertraut und wenn, dann eher durchs Gesicht und nicht durch den Namen. Natürlich hat er große Sachen im Gepäck gehabt. Im Prinzip, am Anfang war das Feuer und was weiß ich, Name der Rose und ach, was weiß ich nicht alles, was er gemacht hat. Ich glaube, es ist genauso wie andere Schauspieler, wie was weiß ich, John Hurt oder sowas. Also eher so eine Figur, die so eher in späteren Jahren von den Filmfreunden auch so angenommen wurde als jemand, der eben auch einen Film oder eine Serie prinzipiell aufwertet, allein durch die pure Anwesenheit.
Ja.
Und nun war natürlich Ron Perlman auch immer sehr größtenteils sehr vorsichtig, würde ich mal nennen, was er für Rollen annimmt. Ja, was eben sowas wie Stadt der verlorenen Kinder hat er gemacht. Und ich meine, ja, es gab ja natürlich auch diese Schön und das Biest-Serie, aber da hat man ihn ja auch nicht erkannt. Also wie gesagt, also ich würde sagen, also Ron Perlman ist jetzt nicht unbedingt der Typ gewesen, für den man 2004 wirklich ins Kino gestürmt ist.
Nein, das ist richtig. Auf jeden Fall nicht. Aber ich meine, das gehört eben auch irgendwie so da ein bisschen dazu, dass irgendwie auch dieses Subgenre des Superhelden-Actionfilms auch irgendwie immer sehr gut geeignet dafür. Irgendwie neue oder Schauspieler auch, die keiner kennt, so als neue Stars zu etablieren. Und manchmal funktioniert das eben gut, wie mit einem Chris Hemsworth in Thor oder mit einem Ron Perlman in Hellboy. Und manchmal sagen die Leute eben selbst nach dem zweiten Auftritt so, wie irgendwie mit Henry Cavill oder in Superman. Ja. Und anscheinend auch nach dem zweiten Auftritt, nach allem, was ich so wahrnehme, die meisten zumindest nicht so wahnsinnig zu überzeugt haben scheint. Aber das mag vielleicht auch am Film liegen und nicht an ihm.
Ja.
Ich mag darüber jetzt auch nicht urteilen. Aber es ist schon so ein Genre, was sich oft dafür eignet, dass so eben auch Schauspieler in Hauptrollen gesetzt werden, die sich vorher nicht etabliert haben als große Namen. Bei Ron Perlman kommt eben besonders dazu, du hast es ja eben auch schon angedeutet, der hatte eben auch vorher schon eine Karriere, aber hatte eben eine Nischenkarriere. Und mir war er bekannt, weil ich bin eben, und dir wahrscheinlich auch, als Genre-Kinofreunde hast du eben, am Anfang war das vorher gesehen und du hast Romeo's Bleeding gesehen, du hast ihn gesehen in Guillermo del Toro's Kronos. Auch ein super toller Film. Das war der erste Film, wo ich ihn so wahrgenommen habe. City of Lost Children. Aber klar, Hauptdarsteller schon merkwürdig. Also habe ich auch nicht mitgerechnet. Insbesondere, wenn man bedenkt, wie er eben aussieht. Aber er ist eben auch jemand, der gerne wie, er ist so ein bisschen, er ist eine Generation jünger als Tim Curry, aber er spielt so dieselbe Art von Rollen. Ich finde, Ron Perlman ist meistens in dicken Make-up besonders gut. Und er kann das eben auch gut. Und er hat eben, er trifft eben auch, er hat so eine Sensibilität und Tonalität und einfach so eine Art, die sich gut für die Art von Filmen, die eben auch Del Toro, deswegen haben sie eben auch mehrfach zusammengearbeitet, eignet. Ich habe ihn sehr genossen. Ich fand wirklich seine Leistung Hellboy ganz, ganz fabelhaft.
Es ist wundervoll. Ich mag ihn prinzipiell sehr gerne, aber es ist natürlich eher, du hast natürlich völlig recht, er spielt natürlich auch immer mit seinem Äußeren. Er hat halt nun mal diese Prognathie, also ein sehr, 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 sehr starkes, sehr, sehr stark ausgeprägte Augenwülste und ein leicht vorgeschobenes Kinn. Er ist ein ganz schöner Bulle. Ja? Und dann kommt dann dieses Henry Rollins-Ding irgendwie dazu. Weißt du, wenn so ein Schrank von Typ, wie der eben, naja, wie soll ich sagen, ich hatte immer so das Gefühl, am Anfang war das Feuer, musste man ihn nicht sehr viel schminken. Mhm. Ja? Der sah halt schon aus, als würde er aus der Zeit kommen. Und wenn so ein Typ dann ankommt und eben tatsächlich eben nicht den grunzenden Conan gibt, sondern ganz im Gegenteil sehr intelligent wirkt und eben auch ein bisschen auch feinfühlig und all das, dann hat das natürlich eine ganz besondere Wirkung. Und gerade hier bei Hellboy, abgesehen davon, dass das Drehbuch ganz hervorragend ist und einfach wirklich ein paar sehr, 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 sehr gute Texte zu sprechen bekommen, ist da natürlich eben auch wieder genau an der gleichen Stelle. Mhm. Ja. Du erwartest im Prinzip so ein Hau drauf und Schluss Charakter, der ja auch in gewisser Weise auch ist, ja, aber eben nochmal die persönliche Komponente kommt dann eben mit dazu und deswegen mag man die Figur dann auf einmal sehr, sehr.
Ich weiß nicht, ob es sich jetzt überhaupt noch lohnt, eine Viertelstunde, nachdem wir angefangen über den Film zu sprechen, überhaupt noch die Inhaltsangabe reinzuschieben, aber vielleicht für die drei Hörer, die den Film noch nicht kennen, könnten wir das tun. Tut mir
so leid, aber ja.
Ja. geschrieben hat sie unser alter bekannter Moonshade, den wir demnächst mal irgendwie, wenn er in Berlin vorbeikommt, auf ein Bierchen einladen sollten, denn er hat unseren Podcast schon sehr, sehr viele Stunden Sendezeit beschert, glaube ich, so offeriert.
Ich bin ein großer Fan, ja.
Wir sind große Fans. Ja. Und er schreibt, wir können, lass uns Daumen drücken, dass die Inhaltsangabe stimmt diesmal. Im Zweiten Weltkrieg versuchen Nazi-Wissenschaftler auf dem Gebiet des Okkulten mit Hilfe des bösen Rasputin ein Tor zur Hölle zu öffnen und sieben Götter des Chaos zu ihren Gunsten auf die Erde loszulassen. Eine amerikanische Geheimorganisation unter der Leitung von Professor Broom Brutenholm.
Brutenholm wird nicht ausgesprochen, sondern heißt halt Broom.
Ja, Broom. Kann dies verhindern. Doch durch das unfertige Tor fällt ihnen ein noch junger Dämon, genannt Hellboy, in die Hände. Broom erzieht ihn zum Kampf gegen das Böse und in unserer Zeit hat er sich auf der guten Seite recht gemütlich gemacht, ist sogar heimlich verliebt in die pyrokinetische Liz. Als Rasputin jedoch sich anschickt, seinen Plan zu vollenden, mobilisiert die Organisation alle Kräfte und Hellboy ist mittendrin.
Kann man so.
Das wird auch der Punkt sein und ich glaube, vielleicht sollte man das irgendwie noch ein bisschen aufschieben oder Punkt Plot, wo ich wahrscheinlich noch so am meisten zu meckern habe. Ich habe wenig über den Film zu meckern, aber irgendwie das ist auch so der Punkt, wo ich sage, ja. Das Rad wird nicht neu erfunden.
Ich glaube nicht. Ich glaube, der Film muss vor allem erstmal die Figur etablieren. Ich glaube, er muss Interesse an der Figur etablieren. Hm. Das ist halt genau das, was ich vorhin versuchte zu erzählen. Einfach dadurch, dass, ja, ganz ehrlich, klar, ich kannte natürlich Hellboy und es gab auch durchaus schon Computerspiele zu der Zeit, wohlgemerkt und sowas. Also sie haben halt durchaus versucht, was draus zu machen. Und ich glaube halt, eine bestimmte Form von Leserschaft, vor allem Amerika, glaube ich, hat sich der Figur halt sehr, sehr gerne angenommen. Aber Mike Mignolas sehr kantiger Stil ist jetzt eben nicht unbedingt der, der sich permanent für riesengroße Ikonen der Comic-Kultur irgendwie eignet, wobei er durchaus auch Batman gemacht hat. Mhm. Er ist ja eigentümlich. Man muss sich da jetzt mal reinfinden. Die Stories sind halt ehrlicherweise wirklich bei Hellboy immer ein bisschen auf der kruden Seite. Auch wenn er eben versucht, alles reinzuwerfen, was ihm gefällt, was er selber gerne sehen möchte und sowas. Und das macht die Sache sehr sympathisch. Und ich mag auch die Comics sehr, sehr gerne. Ich finde das ganz toll. Ich habe zwei dicke Library Editions der ersten paar Geschichten, die halt wirklich sehr, sehr hübsch aufgemacht sind. Und ja, sowas gab es alles auch damals schon. Aber er ist eben nun mal, also Hellboy ist halt nun mal nicht die große Figur, die wirklich jeder kennt. Wenn du jemanden fragst, was kennst du an Comics? Und die Leute sagen mal nicht Mickey Mouse und Fix und Foxy oder Asterix, dann kommt sicherlich nicht unbedingt Hellboy. Und ich glaube, das ist halt der vor allem erstmal der wichtige Auftrag des Films gewesen, halt die Figur zu etablieren, die Welt halt irgendwie klar zu machen und eben auch einfach persönliches Interesse an der Figur zu wecken über den Hau drauf Moment hinweg.
Ja.
Und von dem Hau drauf Moment gibt's genug, so ist es ja nicht, das ist ja durchaus sehr actionreich.
Ja, um vielleicht so mal ein bisschen zu erklären, warum ich meine Vorbehalte hatte gegenüber dem Film überhaupt oder überhaupt nur diese Art von Film zu gucken, weil es liegt erstmal eben darin begründet, dass ich einfach ein bisschen übersättigt bin aufgrund der letzten Jahre, die eben die Sommer vollpackt mit allen möglichen DC und Marvel Filmen und man hat das Gefühl, es läuft eigentlich kaum noch was anderes im Kino außer irgendwelchen anderen Sequels oder Remakes. Also irgendwie so eine grundsätzliche leichte Anti-Haltung. Das andere war eben, weil ich eben auch wusste, der erste Hellboy-Film erzählt eine Origin-Story und wir hatten uns vor langer Zeit, ich glaube, das war so im Zuge auch so der ersten Marvel-Schwemme oder in dieser Marvel-Phase One, wo sie alle ihre Helden der ersten und zweiten Garnitur etabliert hatten, haben wir uns auch mal über sowas, über Sinn und Unsinn von Origin-Stories und Prequels unterhalten.
Ja.
Und ich musste daran so ein bisschen zurückdenken und dachte, oh, will ich jetzt nochmal tatsächlich sehen, wie eine Figur eingeführt wird, etabliert wird, sie erstmal beweisen muss, um dann am Ende irgendwie zu sich selbst zu finden und rund zu werden. Mhm. Und der Film macht das aber ganz geschickt und ich kann nur nicht mal meinen Finger genau drauflegen, woran das liegt. Ich glaube einfach darin, dass er sehr unmittelbar an die Figur herangeht und sie ohne groß Vorgeplänkel und großer mysteriöser Vorgeschichte irgendwie einfach einführt. Die Geschichte ist einfach da. Ich meine, es wird schon so ein bisschen. Es gibt schon so klar diese Teaser-Momente, in den Momenten, wo eben Professor Broom den jungen FBI-Agenten da zu Hellboy eben führt und quasi andeutet, was ihn da erwartet. Eben der sagenumwobene Hellboy. Und wir sehen eben dieses Fernsehinterview, was von Jeffrey Tambor da geführt wird, wo dieses verwaschene Foto gezeigt wird. Hellboy wird dann eigentlich letztendlich, also Ron Perlman als Hellboy, sehr, sehr unprätentiös und schnell eingeführt und eigentlich auch seine Figur sehr schnell etabliert und gar nicht mehr sehr viel Zeit darauf verwendet zu sagen so, und da kommt er her und das macht er gerne und es werden irgendwie so die absoluten, absolut wichtigsten Grundeigenschaften, Grundcharakteristika eingeführt, zum Beispiel seine Liebe zu Katzen und fettigem, süßem Essen. Und das war's eigentlich auch. Und das ist
reicht
gut.
Ja auch durchaus.
Ja. Das ist, und dann dachte ich, und das war so spätestens der Moment, wo ich dachte so, ich glaube, ich mag den Film doch lieber, als ich in Erinnerung habe. Und ich hatte wirklich viel Spaß ab dem Zeitpunkt mit dem Film.
Es ist eben so, dass der Film, und ich glaube, das ist halt der große Vorteil, dass sie eben, und deswegen ist vielleicht Ron Perlman auch einfach so gut, wie ich hatte das ja gerade versucht zu erklären. Es gelingt eben genau die Erwartung, die man auch an so einer Figur hat, wenn man, was ich eben das Kinoplakat sieht oder so, grundlegend eben auf den Kopf zu stellen, spätestens wenn er eben tatsächlich auftaucht.
Mhm.
Ja, weil er ist im Prinzip, ja, ich meine Gott, der müsste eben einfach nicht rot angemalt sein. Ja, und das ist, und ansonsten benimmt er sich halt ehrlicherweise wie jeder andere auch. Und das ist eben sehr sympathisch. Und dann gibt's eben diese, diese halbe Love Story, mit der man sich eben auch gut identifizieren kann. Ehrlicherweise, aus den Comics ist mir sowas nicht bekannt, aber ich habe auch nicht alle gelesen. Mhm. Mag sein, dass sie diesen ganzen Plot-Teil genau aus diesem Grunde halt mit reingenommen haben, damit man sich eben als Leser mehr auf die Figur einlassen kann, weil man eben diesen Herzschmerz halt miterleben darf. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr clever. Ich finde sowieso, das möchte ich ganz gerne doch jetzt an der Stelle machen, ich finde sowieso etliche der Entscheidungen, gerade auf Plot-Ebene, im Film etwas cleverer als in den Comics. Mhm. Es ist ja nun mal so, der Hauptteil des Films ist im Prinzip die erste Kurzgeschichte, Miniseries, sagt man ja, von Hellboy, Seed of Destruction, in der halt etliche dieser Sachen halt schon drin vorkommen und man merkt schon, okay, Mike Mignola liebt es, alles an sagenhaften, übernatürlichen Sachen irgendwie miteinander zu verwursten, egal ob es passt oder nicht. Da hast du halt deine Ragnarök und du hast halt die Nazis und du hast irgendwelche Lovecraftschen Figuren natürlich, die Okdruja hat und was nicht alles und eben den Samael heißt der ja, glaube ich, jetzt im Film. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der auch so im Comic heißt. Egal, jedenfalls und Rasputin ist mit dabei und es wird alles durcheinander gewirbelt und es ist einfach wirklich komplett egal, ehrlicherweise. Alles, was ihm gerade einfällt, ist in Ordnung. In der quasi direkten Fortsetzung der Geschichte, die halt dann nicht, oder zumindest ein Großteil eben nicht im Film gelandet ist, ist noch Dracula mit bei. Also, wie gesagt, Everything But the Kitchen Sink. Und das hält er eben aufrecht und wird das, woran, oder das ganze Ding lebt eben an dieser, von dieser sehr, sehr tollen Stimmung, an diesen sehr, sehr eigenständigen Zeichnungen und ehrlicherweise daran, dass man die Figuren halt so mag und dass man halt auch ehrlicherweise mag, was Mignola mag. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist halt nicht sehr originell. Der hat seinen Lovecraft halt sehr, sehr, sehr genau gelesen. Der weiß halt ganz genau, was er da tut und der braucht einfach nur das, was er gerne möchte.
Ja, ich glaube, mein Problem mit dem Plot ist nicht, dass er so, ich habe mich vorhin vielleicht falsch ausgedrückt und gesagt, das ist alles irgendwie zu wischiwaschi oder banal. Das ist, glaube ich, nicht so das grundsätzliche Problem, weil ich keine komplexe Narration, also irgendwie nicht keine großen Komplexitäten auf der narrativen Ebene da erwarte in einem Superheldenfilm oder in der Comicverfilmung. Aber ich habe eben immer das Gefühl gehabt, ich fühle mich immer so ein bisschen ausgeschlossen, weil ich eben auch Gefühl hatte, quasi Einblick zu bekommen in ein größeres Universum, von dem ich eben hier nur so Bits and Pieces kriege. Und ja. Da eben auch Figuren auftauchen gleich zu Beginn des Films, eben die offensichtlich eine Vorgeschichte haben, an der ich nicht teilhaben kann. Da ist eben Cronen, dieser Mörder, der für die Nazis arbeitet. Dieses ist ein untotes Wesen, ein mit Sand gefüllter, irgendwie lebloser, nur durch irgendwie durch ein Uhrwerk quasi am Leben gehaltener Körper. Ja. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Da ist Rasputin und seine Geliebte und da sind all diese Figuren. Also der Film wirft einem und dieses außerirdische Monster oder hinter diesem Portaltor, was quasi so wie im Orbit der Erde, zumindest ja, wirkt das für mich so, da rumschwebt in einen Kristallpalast oder Dingens.
Ja, es sind im Prinzip die Totenblätter.
Ah, okay.
Nochmal gesagt, das ist Lovecraft.
Absolut, 1, und ich habe Lovecraft 1, gelesen, ja.
Ja, 101, ehrlicherweise. Ne? Ich meine, das sind, deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Okdruja-Hat nicht sogar auch ein Name ist, der eben bei Lovecraft vorkommt. Mhm. Bin mir gerade nicht ganz einig, bin dann nicht so firm, aber natürlich eben klar, diese uralten, bösartigen Gottheiten, die halt in diesem Kristall in einer anderen Dimension halt tot, aber lebend halt gefangen gehalten werden und im Prinzip nur auf ihre Rückkehr warten.
Ja.
Das ist Cthulhu, mehr oder weniger. Also
ja, ich meine, und unabhängig eben von diesen ganzen Figuren oder diesen ganzen Wesen, die dort eingeführt werden, befinden wir uns dann eben auch gleich mitten in einer, ja, quasi mittendrin in der Action gleich zu Beginn des Films, in dem wir wirklich Professor Broom als jungen Mann begegnen, 1944, mitten auf einer Mission, in den letzten Zügen einer Mission, kurz bevor er dann eben auf Hellboy trifft, auf den Kleinen. Das ist Das sorgt erstmal für so ein bisschen Desorientierung, was ich dann wiederum auch gar nicht schlecht finde, weil ich mag es ja als Zuschauer herausgefordert zu werden. Aber es ist natürlich schon, also ich musste schon, es ist nicht ganz einfach durchzusteigen. Und ich glaube, so die wiederholte Sichtung tat mir deswegen auch besser, okay, und gut. Okay. Denn ich erinnere mich daran, als ich den Film zum ersten Mal sah, dachte ich eigentlich die ganze Zeit, okay, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Und erst in dem Moment, wo wir in der Jetztzeit angekommen waren und dann eben Hellboy da in seinem unterirdischen Labor war und quasi eine eher konventionelle Handlung inklusive Liebesnebenplot entworfen wurde, dachte ich, okay, das ist der Film, den ich eigentlich erwartet hatte. Und alles davor war so, was machen die da eigentlich? Hat man Nazis, paranormales investigatives Büro im Auftrag von Präsident Roosevelt? What the fuck? Ich glaube, ich bin irgendwie im falschen Film gelandet. Und ich finde, ich meine, Nazis als Schurken tun jedem Film gut. Das möchte ich nicht verneinen. Deswegen mochte ich auch den ersten Captain America Film so gerne.
Ja, ja.
Also ungleich zu fast allen anderen Marvel Filmen. Aber ich fühlte mich, wie gesagt, eben schon so ein bisschen ausgeschossen, weil ich denke, okay, das ist wahrscheinlich irgendwie Band 3 der Comic-Reihe.
Ja.
Und ich habe die beiden ersten Bände nicht gelesen.
Genau, das ist ehrlicherweise wirklich 1:1 übernommen. Das sind, glaube ich, die ersten zwei Seiten im ersten Heft. Aber es ist natürlich, ich finde das ganz interessant, weil mich hat das gar nicht verwirrt. Und ich glaube, ich hatte das zu dem Zeitpunkt noch nicht gelesen. Ich kannte es und ich kannte Hellboy, aber ich glaube, die Geschichte hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gelesen. Mich hat das aber überhaupt nicht verwirrt. Ich hatte da eben, ich glaube, weil sich eben, du hattest schon Captain America gesagt, weil sich eben so klar und deutlich auf Vorgängersachen bezieht, ist es eben für mich etwas, was sehr vertraut wirkt. Und da fühlte ich mich halt, also ich fühle mich da überhaupt nicht verwirrt, sondern irgendwie spontan aufgehoben in einer Welt, die halt, sozusagen Nerds wie mich halt irgendwie versteht. Ja. Und ehrlicherweise völlig unapologetisch ist und eben nicht irgendwie gucken muss, wie kriege ich jetzt eben unsere krude Geschichte, die halt für Fans von sowas funktioniert seit Jahren, wie kriege ich das jetzt hin, um den größten möglichen Zuschauerkreis zu erreichen? Wie muss ich mich biegen, damit das irgendwie funktioniert? Und sie haben sich verbogen, wohlgemerkt, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt ist es nicht alles da drin und etliche Figuren sind nicht dabei. Sachen, die nirgendwo hinführen, auch in den Comics, haben sie rausgelassen. Dafür haben sie andere Sachen reingenommen. Eben, du hattest ja gerade schon, wie heißt der, Tambori erwähnt, den Schauspieler?
Jeffrey Tambor.
Jeffrey Tambor, Entschuldigung, ja. Eine Figur, die, soweit ich mich entsinne, also zumindest am Anfang der Geschichte nicht dabei ist, reingenommen, um eben natürlich einfach auch eine gewisse Form von Spannung da reinzubringen und einfach auch das Interesse zu fördern von Leuten, die sich eben mit den anderen Sachen eben nicht so auseinandersetzen wollen. Genau, aber wie gesagt, es ist aber gleichzeitig hast du natürlich völlig recht, weil es ist eben genau das, was ich gerade versuchte zu erzählen. Der große Vorteil und der große Nachteil von Hellboy als Comic, dass er eben einfach alles reinschmeißt, was er mag. Und zwar wirklich völlig egal, ob das jemand anders mag. Wenn er das machen will, dann macht er das. Und hat er den großen Vorteil, dass er eben sich offenkundig an Sachen orientiert, die eben auch andere Leute gerne mögen. Aber er ist eben er folgt da komplett seinem eigenen Empfinden. Und das eben nimmt der Film auch durchaus auf.
Ja. Was, wie machen wir jetzt weiter? Der Film hat so viele Reize zu bieten. Wie gesagt, hat mich positiv überrascht. So eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt erwartet hatte, weil der Film hat jetzt nur 12 Jahre auf dem Buckel, aber nur, also 12 Jahre sind so im tricktechnischen Gewerbe eine kleine Ewigkeit. Und wenn ich an die meisten Filme aus dem Jahr 2004 oder Anfang der 2000er zurückdenke, dann haben die sich oft technisch nicht so gut gehalten, gerade wenn es so effektlastige Filme sind. Bei Hellboy fiel mir extrem auf, auch wie sorgfältig Tricktechnik eingesetzt wird in einem Film. Aber ich auch, indem man eben auch praktische Effekte mit computergenerierten Effekten auch irgendwie verquickt, was heute eine Kunst oder ein Talent ist, was komplett verschwunden ist. Und was heißt Mann? Ich sage immer Mann, aber wir sollten auch mal den Namen des Regisseurs erwähnen. Also Guillermo del Toro und Mike Mignola, da haben sich auf jeden Fall zwei gefunden. Die passen verdammt nochmal gut zusammen. Und Guillermo del Toro war eben auch mittlerweile zu dem Zeitpunkt an einem Punkt in seiner Karriere, der hat ein wahnsinnig gutes Händchen dafür. Der wusste eben ganz genau, wann steckt man einen Menschen in Kostümen und wann eben nicht. Wann greift man auf Computertricks zurück? Allein die Figur des Abe Sapien, der von Doug Jones auch so einem Guillermo del Toro Standard, also Stammschauspieler gespielt wird und eben diese computeranimierte Mimik hat und von David Hyde Pierce, glaube ich, gesprochen wird, ist eine super Kreatur, die eigentlich so alle verschiedenen Künste, Darstellungsformen irgendwie in sich vereinigt, irgendwie praktische Effekte, Computereffekte, die Gestik eines Schauspielers mit der Stimme eines anderen und so eine wirklich sehr, sehr, so finde ich, im Rahmen dessen, was die Figur leisten kann, sein kann, irgendwie nahezu perfekt ist. Also wirklich ganz, ganz toll funktioniert. Ganz abgesehen davon, dass sie natürlich auch gut geschrieben ist, die Rolle. Ja. Also einfach auch Spaß macht. Sehr coole Figur ist.
Oh ja, auf jeden Fall.
Ich mag die Blobs, die am Anfang da aus Rasputins Gesicht kommen. Nochmal Stichwort gutes CGI, weil es gibt so viel schlechtes CGI und ich möchte einfach mal Computer-Trickeffekte, wenn sie gut gemacht sind, loben. Ich mag, wie am Anfang die Augen rausgesogen werden durch dieses Dimensionsportal. Das ist irgendwie, geht wahrscheinlich so an die Grenzen dessen, was du in einem Film mit einer Jugendfreigabe in den USA machen kannst oder was hier in Deutschland so quasi das Äquivalent zu ab 12 Jahren ist. Aber es ist sehr, sehr hübsch und dann doch irgendwie so ein bisschen gruselig, so ein bisschen unangenehm. Ohne explizit brutal zu sein.
Ja. Aber genau von diesen Momenten hat er natürlich sehr viel. Ich meine, das ist natürlich einfach eine Sache, die eben der Toro auch auszeichnet. Wir hatten das ja schon, als wir uns über Pans Labyrinth unterhalten haben. Dieses irgendwie Traumhafte. In seinen Bildern und natürlich sind auch sehr unangenehme Träume dabei.
Ja, und dieser Hang zum Perversen auf jeden Fall.
Ja, und dann aber eben auch gleichzeitig das alles, ich möchte mal sagen, schön zu machen. Ja. Also so unangenehm, wie halt manche Ideen halt sind und manche Figuren, wenn wir uns irgendwann mal über den zweiten Hellboy unterhalten, da haben wir das noch ein bisschen mehr, weil es ist irgendwie alles nur ein. Ich habe sowieso das Gefühl, es war noch kultivierter als jetzt hier nur im ersten Film. Aber wie gesagt, das ist eben das ist nicht jedermanns Sache, glaube ich. Aber ich glaube, wenn es einen trifft, dann ist es eben, es berührt eben auch auf irgendeine ganz komische Art und Weise. Es ist eben nicht nur einfach, also auch gerade zum Beispiel Samael ist eben nicht einfach nur irgendein Schlabber Monster, das irgendwie dazu da ist, irgendwie kaputt gemacht zu werden im Laufe des Films, sondern man baut eben als Zuschauer eben auch durchaus eine gewisse Form von Beziehung zu diesem Viech halt auf und finde das halt irgendwie, das ist eine ernstzunehmende Bedrohung und ich glaube, das liegt eben auch durchaus daran, du hattest ja gerade einfach, ich paraphrasiere es einfach gerade nochmal, soweit es mir möglich ist, einfach gut gesagt, einfach dadurch, dass das eben das Vieh, wenn es eben läuft, CGI ist und wenn es in Großaufnahme ist, ist offenkundig halt ein Animatronic. Oder ein Typ mit einer Handpuppe. Und auf
Typ mit einer Handpuppe.
Naja, ist so. Ja, und auf die Art und Weise funktioniert das eben sehr, sehr gut, sich eben auf diese Figur auch einzulassen. Und ich muss ja immer sagen, du hattest doch Krönen erwähnt oder Cronen oder wie man ihn auch immer aussprechen möchte. Ich finde ihn ja ehrlicherweise in seiner Nazi-Uniform um einiges gruseliger.
Ja.
Wenn der am Anfang auftaucht, dachte ich mir, also, boah, ey. Also das ist doch mal wirklich, also einfach ein Fiesling von einer, wie soll ich sagen, einer Qualität, wie ich ihn ehrlicherweise nicht mehr gesehen habe, irgendwo zwischen Darth Vader und den, weiß nicht, Raiders of the Lost Ark Nazis.
Ja.
Später, wenn wir dann in der Jetztzeit sind, finde ich, verliert er ein bisschen an Qualität, weil ich das Gefühl hatte, dann ist er ehrlicherweise noch ein bisschen Darth Maul.
Ja, Und er tut einem auch so ein bisschen leid, weil ihm wurde schon übel mitgespielt. Ich weiß nicht, werden die Hintergründe für den Film erwähnt, warum man ihm die Lippen und die Augenlider abgetrennt hat?
Naja, das war wohl, also offensichtlich hat man ihm nicht übel mitgespielt, sondern er selber. Also ich glaube Broom sagt Surgical Addiction. Mhm. Also der ist irgendwie, was uns auch eine wirklich unangenehme Vorstellung ist, den Ball gewinnt.
Ja. Ich finde den an Cronen und an einigen anderen Stellen des Films sieht man irgendwie auch ganz gut, wie sich Del Toros Stil so ein bisschen entwickelt. Also ich glaube auch so die späten 90er, frühen 2000er waren auch so eine Zeit, wo er zu sich selber gefunden hat. Und ich glaube, so von Kritikerseite und Publikumsseite war so Pans Labyrinth dann wahrscheinlich so sein ultimativer Erfolg, weil das war glaube ich so der erste Film, der durch die Bank von allen gelobt und geliebt wurde. Mhm. Und Hellboy 2 wurde auch noch mal mehr geliebt als der erste Teil. Und ich mag darüber jetzt irgendwie erst urteilen wollen, wenn wir den tatsächlich auch mal im Podcast besprechen. Aber ich habe ihn schon gesehen, aber es ist so einige Jahre her. Ich finde es irgendwie, in Cronen kann man gut etablieren, gut auch sehen, wie er so zu seinem Stil findet, weil vieles, was man Hellboy sieht, ist auch aus Designs erwachsen, an denen er sich probiert hat oder an Tricktechniken, an denen er sich probiert hat in Blade 2. Er hat auch, glaube ich, so ziemlich die Hälfte der Besetzung von Blade 2 auch irgendwie in Hellboy rübergenommen. Ich meine, Perlman war schon dabei, Doug Jones war schon dabei, der Typ, der Rasputin spielt, war auch schon in Hellboy 2 mit dabei und bitte?
Du hattest gerade gesagt, der Typ, der Rasputin spielt, war auch schon in Hellboy 2 dabei.
War auch schon in Blade 2 dabei. Entschuldigung. Ich glaube, der Herr ist ungarischer oder tschechischer Herkunft, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber man sieht eben auch so einige Designs, also zum Beispiel das eben von Crone ohne Kostüm, was ich dann auch später in Pan's Labyrinth, in diesem Monster, was unter Tage lebt und keine Augen hat, eben so ein bisschen auch wiederfindet. Doug Jones, auch Doug Jones, genau. Und wir hatten ja auch damals schon bei Pan's Labyrinth so darüber spekuliert, inwieweit und ob Mike Mignola da auch involviert war, der, glaube ich, namentlich nicht genannt wird, aber...
Nein, aber es ist ziemlich deutlich, würde ich denken.
Abgefärbt hat, möchte man mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also, als ich die Sachen sah aus Pan's Labyrinth, war mir völlig bewusst, dass Mike Mignola in irgendeiner Form dabei war. Und wenn es halt nur in der Skizzenphase war oder sonst irgendwas. Ja.
Ich hab wahrscheinlich ein bisschen andere Wahrnehmung darauf, Blick darauf, weil in meiner Wahrnehmung eben die Filme von Del Toro existierten für mich, bevor ich überhaupt Hellboy oder Mike Mignola zum ersten Mal wahrnahm. Und ich hatte eben auch schon sowas wie gesehen wie Kronos oder Devil's Backbone, wo eben auch Sachen auftauchen, die sich dann,
Ja, wobei für Kronos natürlich Mike Mignola, ich glaube allerdings im Nachhinein, auch ein Cover gezeichnet.
Ja, genau, für die Criterion Editions, glaube ich, hat er für Devil's Backbone und Kronos dann die Cover-Designs gemacht, die sehr gut passen. Ich meine, ich finde auch gut, dass sich die beiden gut verstehen. Insofern würde ich mir natürlich auch wünschen, dass es dann irgendwann doch nochmal ein Hellboy 3 gibt, wobei das, glaube ich, mittlerweile von allen Beteiligten noch ausgeschlossen wird.
Also ich glaube, das ist gar nicht so lange her. Es ist, keine Ahnung, glaube ich, 3 oder 4 Monate her, da hatte Ron Perlman wieder gesagt, er
hätte Lust drauf.
Er hätte Lust drauf und meinte, so langsam sicher wird es auch Zeit, ja. Mhm.
Das ist richtig. Ich glaube, Ron Perlman ist jetzt mittlerweile auch Anfang 60.
Ich glaube, er ist sogar drüber.
Ja.
Ja. Also ich hatte ihn das letzte Mal logischerweise in Sons of Anarchy gesehen. Und da kann man halt zugucken, wie er älter wird. Also, ja.
Hey, er hat fast Geburtstag. Nächste Woche wird Ron Perlman 66.
Siehst du, sag ich ja. Genau. Ja. Nee, aber sicherlich. Das passt halt gut zusammen und ich sehe natürlich auch ehrlicherweise ganz viel Abweichungen natürlich von den Comics und eben, ich hatte ja gerade schon auf den Plot bin ich ein bisschen eingegangen, aber eben auch natürlich auch in den Designs. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz clevere Art und Weise, weil sie eben natürlich auf die Art und Weise es schaffen, das sehr, sehr abstrakte von Mike Mignolas Arbeit eben ins Filmische zu übertragen halt, ne? Und das ist gar nicht so einfach, würde ich denken. Ich meine, wenn man sich halt sonst so Und ich finde es immer ein bisschen schwierig. Also Hellboy ist eine Comic-Verfilmung, aber irgendwie traue ich mich immer nicht so, den Film im gleichen Atemzug zu nennen, wie eben zum Beispiel die Batman-Sachen oder eben von mir das X-Men oder sowas. Eher halt tatsächlich noch im Sinne von Spider-Man, weil ich eben bei Sam Raimi auch das Gefühl habe, er hat sich halt ernsthafte Gedanken darüber gemacht, wie man eben diese Figur aus dem einen Medium in das andere Medium bringen kann, ohne die alten Fans zu vergrätzen und das aber trotzdem beizubehalten, was funktioniert. Mhm. Einzige Problem, was ich halt immer sehe, ist, dass sie die Finger immer nicht von den Kostümen lassen können, weil sie offenkundig der Meinung sind, dass die irgendwie zu albern seien oder so. Und da hast du natürlich bei Hellboy ein echtes Problem. Weil wenn du da eben die Grundstruktur der Figur rausnimmst, dann hast du halt einfach keine Geschichte. Und entsprechend haben sie aber das ganz, ganz clever gelöst, im Prinzip eben die Figur aussehen zu lassen, wie man das erwarten würde, wie halt Mignolas Zeichnungen eben in echt aussehen würden. Das ist wirklich ziemlich clever und sehr, sehr cool. Das heißt, also das Abstraktionsvermögen von Mignola übernommen in die handfesteren. Das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Mhm. Ja, sehr, sehr cool.
Es gibt noch so viel zu loben. Es ist schwierig, schon die Science und Effekte so in Worte zu fassen. Aber der Film hat unheimlich viele schöne, einfach auch visuell sehr, ja, betörende Momente, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen, weiß nicht, ist ein komisches Wort und ich habe es, glaube ich, bewusst auch bisher nie benutzt, aber es ist wirklich betörend schön teilweise, der Film, für das, was er eben ist, nämlich sich ein Film, der sich so in diesem Subgenre der Comic-Action-Filme abspielt. Also wirklich für mich so ein schöner Sprung zwischen fast Arthouse-Kino und mainstreamigen Blockbuster. Und anscheinend ja auch letztendlich erfolgreich genug. Also er hat ja sein Publikum gefunden, um dann ein Sequel zu rechtfertigen. Also irgendwo scheint ja auch ein Publikum da zu sein für diese Art von Film. Was wiederum eben auch ein Grund ist, der bei mir diesen Frust auslöst, wenn ich auf den Großteil der Superheldenfilme gucke, die wir eben dieser Tage zu sehen kriegen, von denen ich nicht das Gefühl habe, dass sie inkompetent gemacht sind. Ich meine, die sind alle technisch sehr, sehr gut gemacht und auch solide erzählt und geschauspielt und alles. Aber die sind eben sehr, sehr konventionell. Mm. Also konventionell erzählt. Also man ist mehr, glaube ich, habe ich das Gefühl, am Franchise-Building interessiert, als wirklich daran, eine abgeschlossene Geschichte zu erzählen. Ja. Jeder Film eigentlich nur ein Teaser für den nächsten. Und auch irgendwie gerade so im Marvel-Bereich, auch wenn es da nochmal feine Unterschiede gibt, aber die sind eben fein und nicht sehr deutlich, auch inszenatorisch ziemlich gleichgeschaltet.
Mm.
Also ist zumindest meine Meinung.
Ja.
Also da kommt keiner jetzt irgendwie an diesen Unikatsfaktor ran, den eben sowas wie Hellboy hat, den man eben ansieht. Das ist ganz eindeutig eine Kreation mit der Handschrift von Mike Mignola und Guillermo del Toro.
Ja.
Und eben nicht einem, weiß nicht. Sieht man Thor an, dass es ein Kenneth Branagh-Film ist?
Nee, leider nicht.
Ich glaube nicht, nee.
Ja, das ist wirklich schade, weil ich natürlich schon gehofft habe, dass das eben auch ein bisschen was ausmacht. Ne? Also, ich finde halt tatsächlich schon, dass man dem Iron Man den Jon Favreau ansieht. Ja? Mhm. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das beste Ausgangsschild. Nein, sicherlich nicht. Und ich denke, ja, Franchise-Building, ich glaube, es ist ganz wichtig. Das ist natürlich etwas, was das kann Hellboy nicht bringen, das will er sich auch gar nicht leisten. Ich denke, dass eben die Stärke der Figur und die Vision des Regisseurs alleine durchaus da ausreichen.
Was hat's mit den Kätzchen im U-Bahn-Schacht auf sich?
Ja, aber keine Ahnung.
Ich fand's sehr amüsant, aber die Szene kommt absolut, absolut aus dem Nichts. Da steht eine Box mit Kätzchen rum.
Ja. Nee, ich glaube, das ist Character Building. Das ist auch völlig in Ordnung. Es ist einfach, man hat einfach so viele Momente, wo man irgendwie sagt, ach Gott, ist das niedlich. Ja, genauso wie, wenn er als eifersüchtiger quasi Freund ihr hinterher, also Liz Sherman hinterher pilgert und dann da mit dem Jungen da auf dem Dach sitzt. Das waren nette Momente. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger als das. Und ich kann mich eigentlich auch, wie gesagt, nochmal, ich kann mich nicht entsinnen, dass sowas irgendwie im Comic drin war. An sowas hält er sich Mignola normalerweise nicht auf, habe ich immer das Gefühl. Mhm. Und ja, aber ich bin total happy, dass es im Film ist. Ja, weil es ist eben einfach, es ist genau das gleiche, wie was du vorhin über Abe Sapien gesagt hast. Das ist einfach so eine coole Figur und es funktioniert einfach in sich, es ist so in sich stimmig. Mhm. Ohne dass es halt irgendwie großartig mehr braucht als Erklärung oder Bedeutung. Ja, man hätte ja auch durchaus drüber nachdenken können, ob irgendwie, was ich das, noch das Rätsel um Abe Sapiens Herkunft irgendwie noch gelöst wird. Aber nö, muss es gar nicht. Warum auch? Mhm. Reicht völlig.
Also ich wollte zwei Sachen noch so ein bisschen auch pflichtgemäß erwähnen, weil ich möchte es echt nicht unerwähnt lassen, dass es wirklich auch ein Film hat mit einer, abseits aller visuellen Qualitäten, mit einer sehr, sehr guten Besetzung. Finde ich, ich finde es irgendwie erstaunlich, was sie da auch Del Toro und sein Casting-Team da an Schauspielern ausgewählt haben, die für mich eben auch nicht immer so die erste Wahl sind. Und wir haben über Ron Perlman jetzt zur Genüge gesprochen, aber der Film hat eben auch noch weitere Rollen besetzt mit Schauspielern, die man anderweitig kaum sieht in dieser Art von Film, die eben Hellboy ist, nämlich eigentlich ein großes Spektakel. Also Jeffrey Tambor habe ich ja erwähnt, den ich sehr mag, den ich eigentlich immer amüsant finde, allein nur durch seine Präsenz und irgendwas. Mhm. Ich war aber auch immer ein großer Fan der Larry Sanders Show. Der Darsteller, der Rasputin spielt, Karel Roden heißt er. Genau, sehe ich hier gerade. Mhm. Auch super charismatisch. John Hurt ist immer sehr sehenswert. Gut. Und ja, Selma Blair ist, ich weiß nicht, Selma Blair ist so liebreizend und nett und offensichtlich auch eine sehr kompetente, begabte Schauspielerin, die auch sowas wie Intelligenz ausstrahlt, bei aller Liebenswürdigkeit. Ich frage mich, warum die keine fettere Karriere hatte.
Ja, vielleicht.
Oder noch hat. Vielleicht kommt
wenn,
sowas
wenn, du, so. Wenn du dir gerade sehr gut zugehört hast, dann wirst du es vermutlich auch erkannt haben.
Sie ist nicht komplett konventionell, was ihren Look betrifft, aber. Nein.
Aber was ich sagen, in einer Welt, in der Hollywood Leute mit bitchy resting face Karriere machen, was erwartest du denn da?
Bitchy resting
face. Nee, ist doch so. Aber nee, also ich fand sie auch ganz toll, ja, durchaus. John Hurt, klar, aber John Hurt, muss ich natürlich auch ganz ehrlich sagen, hatte natürlich immer die Verbindung zu Fantasy-Geschichten, siehe natürlich Alien. Und er hat sich halt unglaublich in den letzten Jahren versucht, irgendwie mit Franchises zu verbinden, habe ich immer so das Gefühl. Entweder die Franchises sind auf ihn aufmerksam geworden, oder aber und einer hat gesagt, du, das ist eine gute Idee, das gibt Geld und wie dein Erbe ist sicher oder sowas, dein filmisches, wenn du in Harry Potter warst und in Hellboy und in Indiana Jones und ach, was weiß ich denn, wo der noch alles
wird. Wobei man muss jetzt schon hinzufügen, ich hab gesagt, der Film irgendwie glänzt auch mit seiner unkonventionellen Besetzung. Also John Hurt jetzt als irgendwie als älteren weisen Mann zu besetzen, ist nicht unbedingt unkonventionelles
Casting. Wollte gerade sagen.
Doug Jones, wunderbar. Marco Beltrami, der Komponist des Films, den wollte ich auch noch erwähnen, weil mir der Score wirklich gut gefallen hat. Und ich möchte damit gleich wieder ein bisschen Wiedergutmachung betreiben, indirekt für Aliens, wo wir komplett vergessen haben, James Horner zu erwähnen. Der wirklich einen super geilen, also Aliens hat einen hammermäßigen Score, der ganz fantastisch ist. Wunderbar, finde ich, auf dem ersten Alien-Teil aufbaut. Und da haben wir komplett vergessen, über die Musik zu reden. Also tue ich es jetzt hier. Okay. Marco Beltrami ist so ein Komponist, der viel macht, dessen Namen man in vielen Credits sieht von Hollywood-Filmen. Aber der selten so mit Scores in Erinnerung bleibt, von denen ich sage, ach ja, das war mal richtig, richtig, richtig gut. Aber in dem Fall muss ich sagen, es hat mich sehr angesprochen, weil man gerade so in diesem Subgenre ein bisschen auch manchmal es sind immer so immer die gleichen austauschbaren Action-Drums und jeder lehnt sich irgendwie an Hans Zimmers Dark Knight Scores an.
Der übrigens auch gar nicht so gut ist, ja.
Ja, der nicht so gut ist und gelegentlich neigt man auch so ein bisschen zum Mickey Mousing und all diese Fallen umschifft, also Beltrami wirklich ganz gut. Ich fand ihn auch in den Stillraum-Momenten sehr, sehr gelungen immer. Und ist auch nicht übervertont, was auch leider viele Filme planen. Also dass irgendwie konstant dum 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 läuft.
Ja, ja,
richtig. Also Del Toro und der Herr wissen auch, wann man die musikseitig die Klappe halten muss.
Auf jeden Fall. Zumal das natürlich auch ganz, ganz allgemein zu Hellboy passt, weil eben die stillen Momente sehr wohl da sind. Hm. Ja, also du hast halt nicht nur die ganzen Action-Pieces und ehrlicherweise, ich musste ein oder zweimal an Ghostbusters denken. Jetzt gar nicht, weil es, also nicht wegen des Übernatürlichen oder weil er so unglaublich komisch war, sondern weil ich eben auch das Gefühl hatte, dass bei Ghostbusters eben relativ genau die gleichen Töne treffen. Wir wissen halt ziemlich genau, wann sie halt einen Witz reißen müssen und wann es halt durchaus spannend sein darf. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade, wenn sie eben in dieser unter dem Friedhof liegenden Gruft Labyrinth unterwegs sind und eben hier mit Ivan, dem sprechenden Leichnam aus The Coffin, glaube ich, heißt die Geschichte ursprünglich, halt durch die Gegend ziehen und das halt irgendwie auch alles, düster und wie ein bisschen Gothic und all das, aber gleichzeitig hat es eben auch eine Humorebene, die funktioniert und die nicht platt ist. Und es hat Spannung und hat auch diesen Abenteueraspekt, so einen computerspielartigen, Lara Croftigen Spannungsbogen mit der Brücke und all dem. Und das ist alles super clever gemacht und es passt alles so gut zusammen. Ehrlicherweise wirkt der Film und deswegen, deswegen immer meine Vergleiche mit Raiders gerade und eben mit Ghostbusters. Ich habe eben an einigen Stellen so das Gefühl, dass der Film so ein bisschen aus seiner Zeit gerutscht ist.
Ja, das kann nicht sein.
Eigentlich ein Abenteuerfilm aus einer Zeit ist, als sie eben so eine Effekte noch gar nicht machen konnten.
Wobei ich eben auch sagen muss, gerade, weil du jetzt gesagt hast, ach, da sind sie, also diese Momente dann in der Gruft und mit Ivan in diesem unterirdischen, in dieser unterirdischen Festung, da tauchen für mich so kurzzeitig, nämlich es dann bewusst war, so diese Momente, diese Plotpunkte, an denen ich merke, ich weiß jetzt gar nicht so wirklich, wie die da hingekommen sind oder warum. Du hast gerade den Vergleich gezogen mit Computerspielen, dann geht's mir eben oft ähnlich. Ich spiele ein Spiel wie, weiß nicht, Tomb Raider oder Last of Us oder Bioshock oder sowas. Plotgetriebene Actionfilme oder Actionspiele oder Abenteuerspiele und habe schon so danach das Gefühl gehabt, eine gute Handlung durchlebt zu haben. Aber wenn mich dann jemand fragt, ja, was ist eigentlich genau passiert? Von A über B nach C, kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr so genau darauf antworten. Okay. Aber das spielt dann auch in dem Moment, in dem ich sehe, eigentlich eine untergeordnete Rolle.
Verstehe.
Natürlich. Ich will damit sagen, ich sehe das jetzt nicht als Problem des Films, dass er mir jetzt nicht immer haarklein erzählt, wie sie da hinkommen. Sondern es einfach auch manchmal reicht, wenn eine Figur sagt, ich weiß, wo es lang geht.
Ja.
Aber du mit da mehr Vorbildung, Comics-seitig, kannst du vielleicht ein bisschen das besser folgen als ich.
Mag sein. Ich habe einfach, ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich daran liegt tatsächlich. Ich glaube, eigentlich habe ich das Gefühl, dass man Hellboy ganz hervorragend genießen kann, wenn man die Comics nicht gelesen hat.
Ja, absolut, habe ich ja. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte ungefähr 2,5 Mal mehr Spaß, als ich erwartet habe. Nein, wirklich, es hat mir große Freude bereitet und ich hatte den zweiten Hellboy noch in sehr warme Erinnerung und immer so das Gefühl gehabt, ja, das ist eigentlich der einzige, das ist der Hellboy, den ich mag, weil er noch so ein bisschen mehr del Toriger ist als der erste, zumindest soweit ich mich an ihn erinnern kann. Aber hey, ich bin happy.
Das ist schön.
Happy.
Das freut mich.
Und damit zurück zum Beginn unseres Podcasts, in dem ich sagte, ich habe selten so viel Spaß gehabt.
Das
haben wir beide hoffentlich hiermit belegt nach diesen 90 Minuten.
Auf jeden Fall. Viel Spaß mit Ron Perlman und Guillermo del Toro und Mike Mignola, der übrigens nebenbei erwähnt wirklich ein netter Kerl ist. Ich hatte das große Vergnügen, mal neben ihm signieren zu dürfen auf einer holländischen Messe. Die hat viel Spaß gemacht und da konnte man immer so ein bisschen rumflachsen. Das ist ein netter Typ, ich mag ihn ganz gerne. Und natürlich nicht zu vergessen, halt der schöne Renne. Ja? der ja auch für seine unglaubliche Freude gesorgt hat bei mir. Weil damit hätte ich nicht gerechnet, dass man bei so einem Film so einen Spaß haben kann. Eine schöne Filmwoche.
Ja. Mit einigermaßen toughen Jungs geht's auch nächste Woche weiter.
Oh ja.
Wir geben einen kleinen Ausblick auf das, was wir nächste
Woche machen. Vor allem Jungs.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja in einem der beiden Titel zumindest, genau. Wir sprechen zum einen über, ich habe das Jahr gar nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, es muss Anfang der 80er gewesen sein, 1980, 81. Wir werden es herausfinden. Es geht um William Friedkin's Cruising.
Ich glaube,
genau, es war 81. Mhm. Genau der Film, den man erwartet vom Regisseur des Exorzisten. Also Al Pacino in einer durchaus damals wie heute kontrovers diskutierten Rolle, so kontrovers, dass ich mich sehr auf unser Gespräch freue.
Ich habe
den Film so lange nicht gesehen, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern kann, wirklich. Mhm. Und zum Zweiten sprechen wir über
Body Double.
Body Double, genau. Der Tod kommt zweimal. Brian De Palmas, Werk zwischen seiner frühen Hoch- und Glanzesphase, in der ihn alle liebten, nicht zuletzt Pauline Kael, die immer irgendwie sein größter Fan war, und der Phase, wo er dann irgendwie anfing, die Filme zu machen, die Leute heute weniger mögen. Und wir gucken, ob wir Daniel vor allem mit Blick auf zurück auf letzte Woche, in der er sich gar nicht anfreunden konnte, wiederum mit Mission Impossible auch mit Brian De Palma wieder ein bisschen versöhnen können.
Ja, wir werden mal sehen. Bin sehr gespannt, ja.
Ein interessierter Kommentator hat das auch sofort kommentiert bei uns im Blog und schrieb, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man Mission Impossible nicht mögen kann.
Ich kann es ihm gerne bei nächster Gelegenheit nochmal erzählen. Ja. Ich werde mich nicht müde, mich über den Scheiß aufzuregen.
Gut, also Friedkin, De Palma, Body Double, Cruising wird ein feiner Podcast. Lieber Daniel, gute Nacht.
Schön schwül, ja. Hm? Okay, schlaf gut.
Ja, du auch. Tschüss.
Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick@bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und adios! Yeah.